Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Israels Verbündete stehen fest an seiner Seite, bereit zu handeln, wenn es darauf ankommt. Gerade deshalb kann und muss jetzt besonnen und verantwortungsvoll agiert werden.
Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, war das heute in Berlin vor ihrer Abreise zu einem weiteren Besuch in Israel. Dort werden die Rufe nach einer Reaktion auf den iranischen Drohnenangriff vom Wochenende immer lauter. Wir hören in den kommenden Minuten ausführliche Informationen zur Lage in Nahost. Außerdem ein Interview mit dem israelischen Politikwissenschaftler Shlomo Spiro. Außerdem ein Thema: die überschaubare Bilanz der China-Reise von Olaf Scholz, und Bayern will den Cannabiskonsum eingeschränkt halten. In Biergärten soll Haschisch weiter untersagt bleiben. Zunächst blicken wir nach Dänemark. Viele Menschen in der Hauptstadt Kopenhagen haben diesen heutigen Tag in Schock und in Trauer erlebt. Eins der Wahrzeichen der Stadt, die jahrhundertealte Börse, ist abgebrannt. Es war für viele Dänen mehr als nur ein Gebäude, eher ein dänischer und ein europäischer Kulturschatz. Julia Weschenbach über einen dramatischen Tag.
Von Kopenhagens Notre-Dame-Moment spricht Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen beim Anblick der Flammen, die aus der alten Börse schießen. Am Morgen geht das Dach des historischen Gebäudes plötzlich in Flammen auf. Riesige Rauchwolken ziehen über die Stadt und sind bis auf die andere Seite des Öresunds in Malmö zu sehen. Passanten erleben mit, wie kurze Zeit später die ikonische Turmspitze einstürzt. Und sind geschockt.
I'm lost for words.
Mir fehlen die Worte. Ein 400 Jahre altes Gebäude, das bislang alle Feuer überlebt hat. Und jetzt brennt es bis auf die Grundmauern nieder. Ein furchtbarer Verlust.
It's a dreadful loss.
This is our Notre Dame.
Das ist unser Notre Dame, unser nationaler Kulturschatz. Ich war sehr berührt, als ich all die Menschen sah, wie sie Gemälde aus dem Gebäude heraustrugen. Das macht mich sehr, sehr emotional. Die frühere Börse gilt als eines der Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt. Um 1620 war sie im Auftrag von König Christian IV. Entstanden. Seit einigen Jahren wurde sie restauriert und war deshalb in ein Gerüst gehüllt. Heute ist sie der Hauptsitz des Gewerbe- und Arbeitgeberverbandes Dansk Erhverv. Das historische Gebäude liegt mitten in Kopenhagen, direkt neben dem dänischen Parlament. Regierungschefin Mette Frederiksen zeigte sich erschüttert. Es ist ein Stück dänischer Geschichte, das vor unseren Augen brennt. Ich glaube, es hat uns alle erschüttert, als der Turm fiel. Es tut in der dänischen Volksseele weh. Hier gehen viele, viele hundert Jahre Geschichte in Flammen auf. Neben den Büros beheimatete das Gebäude eine große Kunstsammlung. Einige der wertvollen Gemälde konnten Helfer vor den Flammen retten. Mehrere Menschen brauchte es, um das Werk von der Kopenhagener Börse des norwegisch-dänischen Malers P.S. Krøyer davonzutragen. Doch ein großer Teil der historischen Börse ist zerstört. Nachdem das Feuer sich auf alle Etagen des Gebäudes ausgebreitet hatte, bestand in Teilen sogar Einsturzgefahr, wie Jakob Wilstel von den Einsatzkräften erklärte.
Der ist ein Wolfsbrand.
Das ist ein wirklich gewaltiger Brand. Ältere Gebäude bestehen meist aus Holzkonstruktionen und dieses hat außerdem ein Kupferdach, das die Hitze drinnen hält. Das erschwert die Löscharbeiten. Immerhin, Verletzte gibt es nach Angaben der Behörden nicht. Doch der materielle und kulturelle Schaden ist riesig. Und für die Kopenhagener geht ein vertrauter Anblick im Stadtbild für lange Zeit verloren. Rentnerin Marianne Trier-Mörk ist sogar extra vorbeigekommen, um die Überreste des Gebäudes zu sehen. Ich musste einfach herkommen. Es fühlt sich an wie ein historischer Moment. Und es ist auch irgendwie eine Art Abschied für mich. Ich bin froh, dass ich gekommen bin. Noch trauen sich die Däninnen und Dänen nicht, darüber nachzudenken, wie viel von den Kulturschätzen unter dem Dach der Börse zerstört ist. König Frederik X. Bedankte sich in einer Mitteilung bei allen Einsatzkräften und Freiwilligen. Die charakteristische Turmspitze habe Kopenhagens Ruf als Stadt der Türme geprägt, erklärte der Monarch. Jetzt ist die dänische Hauptstadt um einen Turm ärmer.
Julia Weschenbach über den Brand in der historischen Börse in Kopenhagen. Wir gehen in den Nahen Osten. 3 Tage sind jetzt vergangen seit dem iranischen Drohnenangriff gegen Israel. Ein Militärschlag war das, den es so in der Geschichte Israels noch nicht gegeben hatte. Dieser Angriff war eine Reaktion auf Israels Schlag gegen ein iranisches Konsulatsgebäude in Syrien. Aus vielen Hauptstädten ist deshalb zu hören, die israelische Regierung solle nach dieser Vergeltung die Lage nicht weiter eskalieren lassen. Einiges deutet dennoch auf einen Gegenschlag hin. Eindrücke aus Israel von Tim Assmann.
Wollt ihr gewinnen? Seid ihr bereit zu kämpfen? Ja, antworten die jungen Männer ihrem Regierungschef im Chor. Benjamin Netanyahu traf sich heute mit 9 Rekruten der Armee und er sprach dabei von grausamen Feinden, die Israel angegriffen hätten. Wir werden kraftvoll und gnadenlos zurückschlagen und wir werden siegreich sein. Dann zählte Netanyahu auf: die Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah im Libanon. Hinter diesen Feinden Israels stehe immer der Iran. Sein Land sei entschlossen, sich zu verteidigen und zu gewinnen, unterstrich der israelische Premierminister, nur Stunden bevor er sich erneut zu Beratungen mit dem Kriegskabinett seines Landes zurückzog. Dass Israel entschlossen ist, auf den iranischen Angriff vom vergangenen Wochenende zu antworten, haben die politische und die militärische Führung des Landes deutlich gemacht. Die Armee präsentierte nun Trümmerteile einer ballistischen iranischen Rakete und Militärsprecher Daniel Hagari unterstrich dabei: der direkte Beschuss Israels mit 110 ballistischen Raketen wird nicht ungestraft bleiben. Wir werden antworten. Zeitpunkt, Ort, Umfang, das entscheiden wir. Nach Ansicht von Militärexperten hat Israel verschiedene Optionen. Eine davon ist ein direkter Angriff auf iranisches Gebiet. Damit verbunden wäre aber das erhebliche Risiko eines erneuten iranischen Angriffs und des Einstiegs in eine Eskalationsspirale, sagte die ehemalige Offizierin und jetzige Analystin an der Universität Tel Aviv, Orna Mizrachi, im Interview mit dem Fernsehsender Kan. Eine andere Möglichkeit ist, auf eine Weise zu reagieren, die keine klassische Antwort auf direktem Weg ist, aber eine Antwort, die dennoch verstanden wird, weil sie sich gegen iranische Interessen richtet. Dazu ist nicht zwingend ein direkter Schlag gegen den Iran selbst nötig. Das kann auch woanders stattfinden. Gemeint sind mögliche israelische Militärschläge gegen Verbündete des Iran, wie die Hisbollah im Libanon oder verschiedene Milizen in Syrien und im Irak. Solche Angriffe hätten aus Sicht von Experten ein geringeres Eskalationsrisiko als ein direkter Angriff der israelischen Armee auf den Iran. Israels Partner, allen voran der wichtigste Verbündete, die USA, warnen vor einem Flächenbrand. Das sollte die Regierung in Jerusalem nicht ignorieren, glaubt der Ex-General und ehemalige nationale Sicherheitsberater Israels Yaakov Amidror. Wir müssen berücksichtigen, was unsere sehr guten Freunde in den USA sagen. Aber am Ende trägt die Verantwortung für Israels Sicherheit unser Premierminister und nicht der US-Präsident. Ich glaube nicht, dass es zu einem regionalen Krieg kommt, denn die Iraner kennen nun ihre Grenzen nach dem großen Scheitern ihres Angriffs auf Israel. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Die israelische Armee operiert unter anderem im Zentrum des Küstengebiets und plant auch weiterhin eine Offensive gegen die Stadt Rafah.
Tim Assmann über die Abwägungsprozesse in Israel und die möglichen Vorbereitungen für eine Reaktion auf den iranischen Drohnenangriff. Viele westliche Regierungen haben Israel ja in den vergangenen Tagen zur Zurückhaltung aufgefordert. Auch aus Berlin kamen solche Rufe. Überraschend ist nun heute Außenministerin Annalena Baerbock erneut zu Gesprächen nach Tel Aviv geflogen. Frank Capellan.
Noch vor ihrer Abreise nach Israel empfängt Außenministerin Annalena Baerbock ihren jordanischen Amtskollegen Safadi in Berlin. Die Grünen-Politikerin lobt die Unterstützung Jordaniens bei der Abwehr des iranischen Drohnenangriffes auf Israel. Zugleich lässt Baerbock keinen Zweifel daran, dass sie versuchen will, Premier Benjamin Netanyahu von einer allzu harten Reaktion abzuhalten. Wir werden darüber sprechen, wie eine weitere Eskalation verhindert werden kann, kündigt Baerbock an.
Niemand darf jetzt weiteres Öl ins Feuer gießen. Das gilt vor allen Dingen für Iran und seine Stellvertreter und Proxys wie die Hisbollah oder die Houthis. Israels Abwehr ist stark und erfolgreich. Und Israels Verbündete stehen fest an seiner Seite. Gerade deshalb kann und muss jetzt besonnen und verantwortungsvoll agiert werden.
Baerbock, die als erste westliche Spitzenpolitikerin seit dem iranischen Angriff Gespräche in Israel führt, bringt damit zum Ausdruck, gerade weil die Drohnen aus Teheran abgefangen wurden, sollte Netanyahu auf einen Vergeltungsschlag verzichten. In diesem Sinne hatte zuvor US-Präsident Joe Biden auf den Premier eingeredet. Dass Israel allerdings ganz von einer Reaktion absehen wird, gilt als sehr unwahrscheinlich. Gegenüber Welt-TV stellt Ron Prosor, Botschafter seines Landes in Deutschland, klar, dass er wenig von den Bemühungen hält, Israel von einem Vergeltungsschlag abzuhalten. Neben den USA hatten sich auch Frankreich und Großbritannien entsprechend positioniert.
Israel hat die Pflicht und das Recht, sich selbst zu verteidigen. Muss klar sein, dass diejenigen, die Israel angreifen, auch den Preis dafür bezahlen.
Der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber geht allerdings davon aus, dass die israelische Armee den Iran nicht direkt angreifen wird. Tatsächlich könnte Netanyahu mit einer solchen Eskalation die Solidarität wieder aufs Spiel setzen, die es während der iranischen Angriffe selbst aus Teilen der arabischen Welt gegeben hatte.
Ich denke, dass Israel die Möglichkeit hat, den Iran zu treffen dort, wo es zielsicher die iranischen Streitkräfte auch treffen kann, beispielsweise in Syrien. Das hat Israel in der Vergangenheit schon sehr effektiv getan. Und das wäre jetzt auch eine Antwort, die man verstehen würde.
Außenministerin Baerbock will bei ihren Gesprächen mit Premier Netanyahu, ihrem israelischen Amtskollegen Katz und Oppositionsführer Benny Gantz auch die Situation im Gazastreifen erneut ansprechen. So soll ein Hilfskorridor geschaffen werden, der direkt von Jordanien aus nach Gaza führt. 100 Lkw mit Hilfslieferungen könnten über diesen Weg täglich zu den notleidenden Menschen gelangen. Dafür bedarf es allerdings der Zustimmung Israels.
Gemeinsam mit Jordanien haben wir uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass humanitäre Hilfe zu den Menschen in Gaza kommt. Denn es ist unsere humanitäre Verpflichtung. Auch dazu dienen meine morgigen Gespräche direkt in Israel.
Nach ihren Terminen in Israel wird die deutsche Außenministerin zum Treffen der G7-Außenminister nach Italien weiterreisen. Dort dürfte es um eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran gehen.
Frank Capellan berichtete aus Berlin. Iran und Israel stehen also möglicherweise am Beginn einer weiteren Gewaltspirale. Mit welchem Kalkül die Führung in Teheran diese ganze Situation verfolgt, das beobachtet für uns Oliver Bemelmann.
Wenn das israelische Regime einen Fehler macht, wird die iranische Antwort dieses Mal nicht minimal, sondern unmittelbar und hart ausfallen. Außenminister Amir Abdullahian warnt im staatlichen iranischen Fernsehen vor den Folgen eines israelischen Gegenangriffs. Auch Präsident Raisi droht Israel bei der geringsten Aktion gegen die Interessen des Iran mit harten, umfassenden und schmerzhaften Reaktionen. Der stellvertretende Außenminister Ali Bagheri machte in Irans Staats-TV klar, der Iran werde auf weitere Maßnahmen verzichten, wenn Israel sich normal und rational verhalte. Und die Antwort, die es bekommen habe, womit er den iranischen Angriff mit Raketen und Drohnen am Wochenende meinte, akzeptiere. Andernfalls, wenn das zionistische Regime aber aus irgendeinem Grund auch nur geringste Maßnahmen gegen unser Land, unsere Interessen und gegen das iranische Volk ergreift, wird es definitiv eine entschlossene und harte Antwort erhalten. Und diese wird nicht innerhalb von Stunden oder Tagen, sondern in wenigen Sekunden kommen. Gleichzeitig untermauert die iranische Führung ihre Warnungen an Israels Verbündete, allen voran die USA. Irans Präsident kritisiert die, Zitat, blinde Unterstützung bestimmter westlicher Länder für Israel. Dies sei ein Grund für die Spannungen in der Region. Länder, die Israel bei seinen geplanten Aktionen helfen, betrachte man als Feinde, macht der stellvertretende Außenminister Bagheri deutlich. Wenn jemand das zionistische Regime in irgendeiner Weise unterstützen will bei diesem Konflikt, dann werden wir dieses Land und seine Interessen ins Visier nehmen. Die USA sollten sich am besten aus dem Konflikt Iran-Israel ganz heraushalten, schrieb der iranische Botschafter bei der UNO im Nachrichtendienst X. Eine entsprechende Warnung habe man dem Weißen Haus zukommen lassen. In der Nacht auf Sonntag hatte der Iran erstmals Israel direkt angegriffen mit rund 300 Drohnen und Raketen. Nach offiziellen Angaben entstanden dabei nur geringe Schäden. 99% der Geschosse wurden demnach abgefangen. Bei dem Angriff habe das iranische Militär die kleinste Form der Bestrafung gewählt, teilte der iranische Sicherheitsrat jetzt mit. Beim nächsten Mal werde dies anders sein. Drohgebärden aus dem Iran im Angesicht einer bevorstehenden militärischen Antwort aus Israel.
Oliver Bimmelmann über die Lage im Iran und über die möglichen weiteren Szenarien in diesem Konflikt habe ich heute Abend kurz vor dieser Sendung mit dem israelischen Politikwissenschaftler Shlomo Spiro gesprochen. Er ist Professor an der Bar-Ilan-Universität in Tel Aviv. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Für wie wahrscheinlich halten Sie die Möglichkeit eines Gegenschlags durch Israel?
Ich glaube, wir wissen es nicht. Auch nicht reagieren ist eine Stärke. Zum Beispiel während des 1991 Golfkrieges wurde Israel mit Raketen von Irak angegriffen. Die Amerikaner haben damals Israel gebeten, von einem Rückschlag abzusehen, damit die Koalition gegen Irak einheitlich bleibt. Und so war es. Israel hat nicht reagiert und die Amerikaner am Ende des Tages haben den Krieg gewonnen. Ich glaube, kühle Köpfe in Israel sollen jetzt sagen, es wäre auf jeden Fall besser, in der für Israel günstiger Zeit Iran anzugreifen, als jetzt dazu gezwungen zu werden.
Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, ist das ein kühler Kopf in dieser Situation?
Es ist einer der schwersten Jobs der Welt, glaube ich, israelischer Premierminister zu sein, in jeder Zeit. Ich glaube nicht, dass ich seine Reaktionen abschätzen kann.
Warum hält denn seine Regierung so sehr fest an dieser Möglichkeit eines Gegenschlags? Warum wird er nicht ausgeschlossen?
Kein Land auf dieser Erde kann es sich leisten, von Hunderten von Raketen und solche Waffen angreifen zu werden ohne Reaktion. Was hätte Deutschland oder NATO oder Amerika in so einem Fall gemacht, können wir nur uns verstellen.
Naja, man könnte ja eigentlich auch sagen, die Führung in Teheran hat mit diesem Drohnenangriff ein Signal gesendet, aber mehr auch nicht nach dem israelischen Angriff auf ein Konsulatsgebäude in Syrien. Und eigentlich könnte Israel dieses Kapitel jetzt ja auch abschließen und beenden und auf sich beruhen lassen.
Ein Signal hätte man mit 2, 3, 4 Raketen gesendet, 5 oder 10, nicht mit über 300. Der Ziel war, Israel auf die Knien zu zwingen, nichts anders. Und wenn die israelischen Gegenraketensysteme nicht unglaublich gut funktioniert hätten, hätten wir jetzt Hunderte, wenn nicht gar Tausende israelische Opfer gezählt.
Wie könnte denn ein Gegenschlag jetzt aussehen, Ihrer Meinung nach?
Wenn es zu einem Gegenschlag kommen können, und ich bin davon nicht überzeugt, es gibt eine breite Palette von Zielen in Iran, die in Frage kämen. Zum Beispiel die militärnukleare Anlagen. Aber auch reine militärische Ziele in Iran gibt es reichlich, auch ohne Zivilleben zu gefährden.
Lässt sich das einschätzen, wie sehr in dieser Lage auf den verschiedensten Kanälen Israel und der Iran über solche Möglichkeiten kommunizieren? Gibt es da überhaupt Kommunikation?
Direkte Kanäle zwischen Israel und Iran gibt es leider schon seit 1979 nicht. Aber ich bin sicher, dass indirekte Kanäle der geheime Diplomatie über die USA, die zum Beispiel das auch über der Schweiz macht, und andere Staaten, die involviert sind, da laufen die Drähte heiß.
Heiß laufen ja auch die Drähte aus anderen westlichen Hauptstädten in Richtung Israel. Da hört man von vielen westlichen Partnern die Rufe nach Zurückhaltung. Auch Annalena Baerbock ist jetzt ja erneut nach Israel geflogen. Wie viel Wert legt denn die Regierung von Benjamin Netanyahu auf die Worte Deutschlands und auch auf die Worte der deutschen Außenministerin?
Ich glaube, die israelische Regierung, und nicht nur Netanyahu, er ist nur eins von vielen, legt viel Wert auf die Reaktionen, auf die Ratschläge von Verbündeten, zumal diese Verbündeten standen auch Samstagnacht zusammen mit Israel in eine Linie, um diese Raketen abzuschießen. Ich glaube, es ist jetzt die richtige Zeit, bei einer breitflächigen Friedensinitiative auf internationaler Ebene durchzustarten für Ukraine und den Nahost. Auch gerade, weil Russland eine Rolle in beide Konfliktregionen spielt. Und hier ist die Reise von Außenministerin Baerbock in diesem Zusammenhang auch natürlich sehr wichtig.
Kann es denn sein, dass dieser Angriff durch den Iran, dass der für die israelische Regierung, ich sag mal, ganz gelegen kam, weil er Israel so ein bisschen aus der Isolation der vergangenen Wochen herausgezogen hat? Israel ist ja ziemlich in die Defensive geraten durch den Krieg im Gazastreifen.
Dass so eine Gelegenheit für Israel günstig ist, finde ich das gar nicht der Fall. Wir können auch sehr gut ohne die iranische Raketen leben. Israel war nie alleine. Man sieht ja viele Gegen-Israel-Demonstrationen überall der Welt, aber auch viele Pro-Israel. Und ich glaube, die stärkste Nachricht jetzt kommt aus der moderaten arabischen Staaten wie Saudi-Arabien, wie Ägypten, wie Jordanien und so weiter, die aktiv für die Verteidigung Israel, aber auch natürlich für deren eigene Verteidigung am Samstag standen. Hier sind ganze viele Staaten in der Region, sagen Schluss mit der iranischen Aggression, Schluss mit diesen Angriffen über die Houthis gegenüber Saudi-Arabien, in andere Staaten, in Syrien, in Libanon, Schluss mit Kriegshandlungen von Iran. Wir wollen in Ruhe leben, nicht nur Israel. Da stand eine ganze Reihe von Staaten zusammen am Samstag in so einer Demonstration, die wir schon Jahrzehnte nicht gesehen haben.
Wie groß ist da noch die Gefahr, dass es hier zu einer Eskalation der Gewalt kommt?
Die Eskalation ist schon da. Ein solcher Raketenanschlag wie am Samstagnacht hat die Welt noch nie gesehen. Also von einer weiteren Eskalation davon ist schwer zu reden. Aber das ist natürlich alles möglich. Wenn wir etwas über den Nahen Osten gelernt haben, und besonders seit 7. Oktober letztes Jahres, alles ist möglich.
Herr Spiro, dann danke ich Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Shlomo Spiro war das, Experte für Sicherheitspolitik und für die Arbeit der Geheimdienste, außerdem Buchautor und Publizist. Vielen Dank.
Dankeschön. Schönen Abend noch.
23.32 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Wir machen weiter mit Kurzberichten aus dem In- und Ausland. Und auch da machen wir zunächst weiter mit den Spannungen in Nahost. Die EU-Außenminister haben nämlich heute in Brüssel über die jüngsten Spannungen zwischen Israel und dem Iran beraten. Auf der Tagesordnung waren auch neue Sanktionen gegen Teheran. Sabrina Fritz.
Die europäischen Außenminister wollen weitere Sanktionen gegen den Iran auf den Weg bringen. Konkret geht es um das Drohnenprogramm des Staates. Wie der Außenbeauftragte der EU, Borrell, nach einer gemeinsamen Schaltkonferenz erklärte, sollen die bestehenden Sanktionen ausgedehnt werden. Dazu gehört, dass der Iran keine Drohnen und Raketen an Russland und andere befreundete Staaten liefern darf. Außerdem sei man der Sicherheit Israels verpflichtet. Die Außenminister der Gemeinschaft forderten alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Angriff und Verteidigung dürften nicht wie bei einem Schachspiel immer weitergehen und am Ende befinde man sich im Krieg, so Borrell. Gleichzeitig dürfe man aber auch nicht die Lage im Gazastreifen vergessen. Dort müsse es eine sofortige Waffenpause und eine Freilassung der Geiseln geben. Auf die Frage, warum die EU die Ukraine nicht ebenfalls mit einem Abwehrsystem schütze wie Israel, sagte Borrell, ein solches Programm aufzubauen, brauche Zeit und Geld. Er wolle aber nicht ausschließen, dass die Staats- und Regierungschefs darüber beraten werden, wenn sie sich in den nächsten 2 Tagen in Brüssel treffen.
Seit längerem schon klagt die ukrainische Armee über einen Mangel an Rekruten. Jetzt hat Präsident Zelensky ein neues Mobilisierungsgesetz in Kraft gesetzt. Andrea Beer.
Für ukrainische Männer gelten nun schärfere Regeln bei der Wehrerfassung. Sie müssen innerhalb von 2 Monaten ihre persönlichen Daten aktualisieren, beim Militärkommissariat oder im bestehenden elektronischen Register. Ihren Wehrpass müssen sie jederzeit vorzeigen können, gegenüber der Polizei oder Vertretern der Militärkommissariate. Ohne aktuelle Wehrpapiere bekommen Ukrainer im Ausland beim Konsulat keine Reisedokumente mehr. Ab September kommenden Jahres müssen Männer zwischen 18 und 24 eine militärische Grundausbildung machen. Das ist während eines Studiums oder einer Ausbildung möglich. Wer das nicht tut und auch keinen Wehrdienst leistet, kann nicht im öffentlichen Dienst, bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei arbeiten. Wehrpflichtigen, die sich dem Militär entziehen, kann der Führerschein entzogen werden und es drohen Geldstrafen. Zudem gilt weiterhin, Männer können ab 25 einberufen werden und nicht ab 27 Jahren. Das neue Mobilisierungsgesetz sorgt für heftige Kritik, da die Frage der Demobilisierung erst in einem weiteren Gesetz geregelt werden soll. Viele Soldaten sind seit dem Beginn der russischen Großinvasion im Einsatz und erschöpft. Doch die Armee braucht Männer, um Gefallene zu ersetzen und für die Rotation. Laut Experten hat das Mobilisierungsproblem auch folgenden Grund. Allen sei klar, dass der Mangel an Waffen und Munition mit dem Leben von Menschen kompensiert werden müsste.
Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland, die bleiben eingetrübt. Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose jetzt erneut gesenkt. Ralf Borchert.
Im Januar hatte der IWF noch 0,5% in Aussicht gestellt. 0,2%, das ist die schwächste Wachstumsprognose innerhalb der Gruppe der 7 führenden westlichen Industriestaaten, der G7. Als einen Hauptgrund nennt der Währungsfonds die weiter schwache Verbraucherstimmung in Deutschland. Als langfristiges Problem betont der IWF die alternde Bevölkerung. Immerhin sagt der Währungsfonds für 2025 wieder ein Wachstum von 1,3% für Deutschland voraus. Für die Weltwirtschaft insgesamt sieht der Ausblick besser aus. Der IWF stellt ein globales Wachstum von 3,2% in diesem Jahr in Aussicht und nennt unter anderem die robuste Entwicklung in den USA und in einigen Schwellenländern als Grund. Die globale Wachstumsprognose hat der IWF im Vergleich zum Januar damit leicht angehoben. Die Welt sei trotz einiger anderslautender Vorhersagen von einer Rezession verschont geblieben, betonte der Chefvolkswirt des Währungsfonds Pierre-Olivier Gourinchat. Ein Hauptziel müsse für alle Länder bleiben, die Inflation dauerhaft zu senken, ein anderes, die internationale Zusammenarbeit weiter zu verbessern, etwa beim Klimaschutz.
Wir kommen zum Sport. Borussia Dortmund hat mit einem 4:2 gegen Atletico Madrid das Halbfinale der Champions League erreicht. Armin Lehmann.
Oh, wie ist das schön. Halte es aus fast 80.000 Kehlen durch den größten deutschen Fußballtempel. Borussia Dortmund steht im Halbfinale der Champions League nach einem spektakulären Sieg gegen Atletico Madrid. Zur Pause, da führten sie schon 2-0, da wären sie auch weiter gewesen durch Brandt und Matzen. Eine tolle erste Halbzeit, aber dann zu Beginn des zweiten Durchgangs ein ganz unglückliches Eigentor von Mats Hummels und Correa nach einer guten Stunde machte das 2:2 und da wären sie wieder raus gewesen, die Schwarz-Gelben. Aber sie kamen zurück, Füllkrug per Kopf und Sabitzer mit einem herrlichen Flachschuss und Dortmund gewinnt mit 4:2 gegen Atletico Madrid. Und steht im Halbfinale der Champions League.
Und noch eine Meldung vom Fußball. Der frühere Frankfurter Stürmer Bernd Hölzenbein, Weltmeister von 1974, ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren. Mathis Hohm.
Der superschnelle und trickreiche Hölzenbein spielte von 1967 bis 1981 für Eintracht Frankfurt. 160 Tore machen ihn bis heute zum Frankfurter Bundesliga-Rekordtorschützen. Mit der Eintracht gewann Hölzenbein den UEFA-Cup 1980 und wurde dreimal Pokalsieger. 1974 im WM-Finale gegen Holland holte Hölzenbein den Elfmeter vor dem 1:1 heraus und durfte anschließend mit Deutschland den WM-Sieg feiern. Nach seiner aktiven Karriere hatte Hölzenbein als Manager großen Anteil am Aufschwung seiner Eintracht in den frühen 90er Jahren. Später arbeitete er dann auch noch als Scout für die Frankfurter. Hölzenbein starb am Montagabend nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren.
Für viele deutsche Aktien ging es heute bergab. Volker Hirt über den Tag an der Börse.
Minus 1,44%. Es war der größte Absturz des DAX seit dem 20. Oktober des vergangenen Jahres. Ist also über ein halbes Jahr her, dass der deutsche Leitindex an einem Tag so sehr einknickte. Allerdings ist das Niveau noch immer weit höher, als selbst kühne Optimisten zu Beginn des Jahres geglaubt hatten. Der DAX beendete den Handel bei immer noch satten 17.766 Punkten. Ob die heutigen Verluste sich in den nächsten Tagen fortsetzen, hängt in erster Linie von der weltpolitischen Lage ab. Israel beharrt nach dem Angriff des Iran auf einen empfindlichen Gegenschlag. Der US-Präsident damit in der Zwickmühle. Einerseits bekräftigt er, weiterhin fest an der Seite Israels zu stehen, andererseits möchte er in den Konflikt nicht direkt eingreifen. Anleger fürchten, das könnte den Iran ermutigen, auf den israelischen Gegenschlag mit einem erneuten Angriff zu antworten. Pulverfass, Nahost, das lässt die Anleger diesmal nicht kalt. Außerdem brummt die Wirtschaft in den USA. Die US-Einzelhandelsumsätze für März waren deutlich stärker als erwartet. Dadurch wurden Spekulationen weiter befeuert, dass es die US-Notenbank Fed in diesem Jahr angesichts der hartnäckigen Inflation nicht eilig haben wird, die Zinsen zu senken. Das dürfte in Europa zeitiger passieren, denn hier ist man dem gleichen Ziel, die Inflation in etwa auf 2% zu senken, deutlich näher gekommen. Erstaunlich bleibt die Geldflucht in sogenannte sichere Häfen. Der Goldpreis zum Beispiel steigt und steigt. Die Feinunze kostet heute 2.250 Euro und ist damit so teuer wie nie.
Der Börsenbericht von Volker Hürth. 3 Tage lang war Kanzler Olaf Scholz in China, so lange wie in keinem anderen Land, das er seit Amtsantritt besucht hat. Von Anfang an war klar, dass es kein leichter Besuch sein würde. Und tatsächlich erreicht hat Scholz nur sehr wenig. Das wurde vor allem an diesem heutigen letzten Tag deutlich, als er den chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen hat.
China hat als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat eine herausgehobene Verantwortung für den Weltfrieden. Und Chinas Wort hat Gewicht in Russland. Deshalb habe ich Präsident Xi gebeten, auf Russland einzuwirken, damit Putin seinen irrsinnigen Feldzug endlich abbricht, seine Truppen zurückzieht und diesen furchtbaren Krieg beendet.
Kein Wort von Olaf Scholz, wie Staats- und Parteichef Xi Jinping darauf reagierte. Den großen Durchbruch erzielte der Kanzler in Peking mit seinem wichtigsten politischen Anliegen also offenbar nicht. Aber dass Xi Jinping seinen Verbündeten Wladimir Putin tatsächlich zu einem Ende des Ukraine-Kriegs drängen würde, das hatten China-Experten wie Professorin Christine Schirr-Kupfer von der Uni Trier auch nicht erwartet.
Nur eine weitere Eskalation, auch Provokation von Seiten Russlands oder natürlich von der Gegenseite könnte China dazu bringen, seine aktuelle Position in dem Konflikt zu verändern. Ein langsam weiter schwelender Konflikt ist nämlich durchaus im Interesse Pekings. Das hält die liberalen westlichen Regierungen beschäftigt. Man hat sozusagen dann die Möglichkeit, im Windschatten auch seine Ansprüche ja auch zunehmend aggressiver in der Region, um das südchinesische Meer voranzutreiben.
Was Olaf Scholz aber zumindest erreichte, China und Deutschland wollen mögliche Friedensverhandlungen unterstützen.
Ebenso sprechen sich Deutschland und China klar gegen den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen aus. Damit bekräftigen wir unseren Appell, den wir bei unserer letzten Begegnung hier in Peking im November 2022 zusammen formuliert haben. Heute sind wir uns darüber hinaus einig, dass wir Angriffe auf kerntechnische Einrichtungen wie Atomkraftwerke ablehnen.
Dominant bei diesen 3 Tagen Kanzlerreise die Wirtschaft. Beide Seiten unterzeichneten Abkommen zum Recycling von Plastik und von Metallen, zum autonomen Fahren und zum Export deutscher Äpfel und Fleisch nach China. Scholz rückte in China deutlich von der EU ab, die derzeit Anti-Dumping-Maßnahmen zu chinesischen E-Autos prüft. Sehr im Sinne der mit Scholz reisenden Autobosse Ola Källenius von Mercedes und Oliver Zipse von BMW, die beide Nachteile auf dem wichtigen chinesischen Automarkt fürchten.
Wenn man anfängt, Handelshindernisse aufzubauen, erst ein und dann der andere, dann führt das in die falsche Richtung.
Unser Leitprinzip muss immer freier Handel und Wettbewerb sein. Wir haben uns immer im Wettbewerb sehr gut geschlagen. Und auch diesmal sollten wir es nicht übertreiben mit der Angst vor ausländischen Herstellern. Wir sind da zuversichtlich, dass wir wettbewerbsfähig sind.
Der Kanzler pochte auf freieren Marktzugang in China. Deutsche Firmen fühlen sich als Ausländer zunehmend ausgegrenzt, auch von wichtigen Netzwerken zu chinesischen Behörden. Drang Scholz damit durch? Premier Li Qiang betonte, dass auch China sich an die Regeln der Welthandelsorganisation halte. Und die Botschaft von Staats- und Parteichef Xi Jinping:
China und Deutschland sind die zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften der Welt. Die Bedeutung der Festigung und Entwicklung der chinesisch-deutschen Beziehungen geht über den Rahmen der bilateralen Beziehungen hinaus und hat erhebliche Auswirkungen auf Asien, Europa und sogar die ganze Welt.
Astrid Freieisen über den Besuch von Olaf Scholz in China. Der Cannabiskonsum soll in Bayern stark eingeschränkt bleiben. Die bayerische Landesregierung hat sich auf ein Verbot in Biergärten geeinigt. Arne Wilsdorf.
Wie angekündigt, will die bayerische Staatsregierung den Konsum von Cannabis so schwer wie möglich machen, ob in gerauchter oder gedampfter Form. Gesundheitsministerin Judith Gerlach, CSU.
In den Innenbereichen haben wir ohnehin das allgemeine Rauchverbot. Das normale Rauchen bleibt auch im Außenbereich weiterhin erlaubt. Es geht aber darum, dass Cannabis nicht konsumiert werden darf in den Biergärten, weil im Bundesgesetz steht, dass in unmittelbarer Nähe zu Minderjährigen ohnehin nicht Cannabis konsumiert werden kann. Und damit haben wir eine Rechtsklarheit geschaffen.
Oberste Ziele sind für Gerlach Rechtssicherheit und Gesundheitsschutz. Deshalb werde der Cannabiskonsum auch auf Volksfesten verboten, wo Konsumenten kaum Abstand halten könnten von Kindern.
Wir werden auch den Gemeinden mehr Spielraum geben, selbst weitere cannabisfreie Zonen zu definieren. Es wird eine Verordnungsermächtigung für die Kommunen geben und damit für sie die Möglichkeit, auf besondere örtliche Bedürfnisse zu reagieren, um so den Nichtraucherschutz, um den Kinder- und Jugendschutz im Sinne des Konsum-Cannabis-Gesetzes auch zu wahren. Wir denken dabei an touristische Sehenswürdigkeiten, die es gibt, an Freizeitparks, an Freibäder zum Beispiel.
Auch in den ausgewiesenen Raucherbereichen werde der Cannabiskonsum künftig verboten, so die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach, die die nötigen Gesetzesänderungen noch vor den Pfingstferien in den Landtag einbringen will. Auch im beliebten Englischen Garten in München gilt künftig ein offizielles Verbot.
Wir haben uns auch die staatlichen Gartenanlagen der Schlösserverwaltung angeschaut. Das betrifft den Englischen Garten in München, den Hofgarten, den Finanzgarten in München sowie den Hofgarten in Bayreuth. Bei weiteren Gartenanlagen der Bayerischen Schlösserverwaltung werden die privatrechtlichen Anlagevorschriften im Wege des Hausrechts, das sie ja haben, entsprechend angepasst. Auch dort wird ein Konsumverbot von Cannabis geregelt werden.
Außerdem will die bayerische Staatsregierung Ballungen von Cannabisclubs verhindern. Nur für jeweils 6.000 Einwohner soll deshalb je ein Club genehmigt werden. Horst Arnold, der rechtspolitische Sprecher der Landtags-SPD, nennt das Vorgehen der Staatsregierung Cannabis-Hysterie. Es sei grotesk, dass vor den Augen von Kindern Bierleichen aus Bierzelten getragen werden und bei Cannabis sei man viel strenger. Die geplanten Verbote sorgten zudem nicht für mehr Rechtssicherheit, so Arnold.
Denn wenn man jetzt Innenstädte anschaut, wo sich Außengastronomie an Außengastronomie reiht, wo unterscheidet man die Grenze der Gastronomie? Wo ist der öffentliche Raum? Wo ist dann die Sichtweite? Hier wird weniger Sicherheit geschaffen als mehr Verunsicherung und im Prinzip eine Fortsetzung der Kriminalisierung mit öffentlich-rechtlichen Mitteln.
Arne Wilsdorf berichtete. Der Datenschutz kommt bei vielen Vorhaben sehr leicht unter die Räder. Und auch viele Internetnutzer haben den Schutz ihrer eigenen Daten oft nicht genügend auf dem Schirm. Umso wichtiger sind Datenschutzbeauftragte, die auf Risiken hinweisen und die Leitplanken aufstellen können. Der Chefposten in diesem Bereich, das ist der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung. Und diese Position war jetzt einige Zeit vakant. Seit heute ist sie wieder besetzt mit einer Frau. Johannes Kuhn sagt uns mehr.
Die Rechtswissenschaftlerin Luisa Specht-Riemenschneider gilt als ausgewiesene Expertin für Datenrecht. Die Juraprofessorin der Universität Bonn beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Themen wie Datenverarbeitung, Rechtsfolgen neuer Technologien oder auch die rechtlichen Grundlagen der Datenwirtschaft. Ein Parteibuch hat die 1985 geborene Specht-Riemenschneider nicht. Sie gilt dennoch als im politischen Betrieb gut vernetzt. Unter anderem gehört sie der Gründungskommission zum geplanten Dateninstitut an, sitzt in einem Sachverständigenrat der Bundesnetzagentur und ist auch Co-Vorsitzende des Beirats zur Digitalstrategie der Bundesregierung. Dort formulierte sie in einem Regierungsvideo ihre Vorstellungen so.
Damit Digitalisierung, Datenschutz und Schutz der Privatsphäre Hand in Hand gehen, brauchen wir vor allem technische Lösungen, die es einerseits ermöglichen, dass wir einen hohen Schutzstandard haben, was personenbezogene Daten, Privatsphäre angeht, und andererseits aber eben gleichermaßen Datennutzbarkeit gewährleistet wird.
Der Einigung zwischen FDP und Grünen war eine monatelange Suche vorausgegangen. Der amtierende Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hätte gerne eine zweite Amtszeit bekommen, fällt aber nun dem Parteiproporz zum Opfer. Denn die SPD hatte im Dezember den Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch für die neue Position des Polizeibeauftragten nominiert. Die SPD-Politikerin Eva Högel wiederum soll 2025 eine zweite Amtszeit als Wehrbeauftragte erhalten. Durch diese beiden Personalien war für den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Kelber kein Platz mehr auf dem sozialdemokratischen Ticket. Und FDP und Grüne waren es, die einen Nachfolger bestimmen durften. Zeitliche Koordinierung und persönliche Kommunikation der SPD-Fraktionsspitze waren in der Personalie Kelber umstritten. Denn eigentlich lief Kelbers Amtszeit bereits Anfang Januar aus. Derzeit führt er die Geschäfte auf Bitten der Bundestagspräsidentin. Kelber hatte seine Abservierung auf Raten öffentlich zurückhaltend kommentiert. Im März bei der Vorstellung seines Jahresberichts kritisierte er aber den Schaden, den das Amt nehme.
Ich glaube ja, dass es für das Amt schwierig ist, weil natürlich die Frage im Raum steht, warum wird nicht auch rechtzeitig entschieden über solche Fragestellungen?
Kelbers Arbeit wurde in der Fachwelt ebenso geschätzt wie seine Unbequemlichkeit und Unabhängigkeit. Luisa Specht-Riemenschneider wäre nach Andrea Vosshoff, CDU, die zweite Frau in diesem Amt. Zunächst muss sie allerdings von Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Bundeskabinett vorgeschlagen und dann vom Bundestag gewählt werden.
Und es gab noch eine Postenvergabe, die heute für Schlagzeilen gesorgt hat. Genauer war es eine Nichtvergabe, und zwar in Brüssel. Der neue Mittelstandsbeauftragte der EU-Kommission, der sollte eigentlich Markus Pieper heißen. Er ist CDU-Europaabgeordneter. Nach heftiger Kritik am Vergabeverfahren hat er aber kurz vor Amtsantritt einen Rückzieher gemacht. Peter Kapern hat die ganze Geschichte.
Am Tag danach steht Ursula von der Leyen vor einem Scherbenhaufen. Und ihr Sprecher reagiert schnippisch wie nie zuvor auf Journalistenfragen. Ob er etwas sagen wolle zur Begründung, die Markus Pieper für seinen Rückzug vom Posten des Mittelstandsbeauftragten abgegeben habe, wollen die Journalisten von ihm wissen.
No, is my answer.
Nächste Frage, ob denn die Kommission jetzt ihre Verfahren zur Postenvergabe überdenken werde.
No.
Ende Januar hatte Ursula von der Leyen den CDU-Europaabgeordneten Markus Pieper zum Mittelstandsbeauftragten der EU-Kommission ernannt. Zwei Gegenkandidatinnen hatte er. Beide sollen in der ersten Stufe des Auswahlverfahrens besser abgeschnitten haben als der CDU-Wirtschaftsexperte, in der zweiten, der entscheidenden Stufe aber nicht. So hat es die EU-Kommission immer beteuert. Trotzdem, der Verdacht der Vetternwirtschaft stand im Raum. Der Verdacht, dass Ursula von der Leyen den Unionsabgeordneten im Europaparlament einen Wunsch erfüllt hatte mit der Ernennung Piepers. Und dass sie damit gleichzeitig der NRW-CDU geholfen habe, den Bewerberüberhang beim Run auf aussichtsreiche Plätze auf der Landesliste für die Europawahl aufzulösen. Heute hätte Markus Pieper seinen neuen Job antreten sollen. Doch gestern, am späten Abend, machte er einen Rückzieher.
Markus Pieper wäre ein super Mittelstandsbeauftragter der Europäischen Kommission gewesen. Er hat sich jahrelang erfolgreich im Parlament für die Belange von Mittelstand und Handwerk eingesetzt.
Sagt Daniel Kaspari dazu, der Vorsitzende der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament. Die hatten heute allesamt, das kann man so sagen, eine Stinkwut. Auf vier EU-Kommissare, auf die Sozialdemokraten Gentiloni, Borrell und Schmidt, die allesamt zwar am 31. Januar der Ernennung Piepers zugestimmt hatten, ein paar Wochen später aber verlangten, das Verfahren neu aufzurollen. Das sei ein durchsichtiges Manöver im beginnenden Europawahlkampf gewesen, heißt es bei den Christdemokraten. Ganz besonders schlecht zu sprechen sind die jedoch auf den französischen EU-Kommissar Thierry Breton. Der sei bislang für kleine und mittlere Unternehmen in der EU zuständig gewesen, habe diese Aufgabe aber in den letzten 5 Jahren bestenfalls ignoriert, sagt Daniel Kaspari.
Bei seiner öffentlichkeitswirksam vorgebrachten Kritik ging es erkennbar nicht um die Besetzung des Amtes oder ein ordentliches Verfahren, sondern es ging darum, dem Verfahren der Kommissionspräsidentin und Markus Pieper zu schaden.
Breton werden immer wieder eigene Ambitionen nachgesagt, nach der Europawahl selbst Kommissionspräsident werden zu wollen. Dementiert hat er das nie. Der Amtsinhaberin zu schaden, so die Vermutung bei den Christdemokraten, liege deshalb in seinem Kalkül. Auch Markus Pieper nahm den französischen EU-Kommissar heute ins Visier. Wegen der Art und Weise, in der Breton seine Berufung boykottiert habe, schrieb Pieper bei X, sehe er keine Möglichkeit, die berechtigten Erwartungen an seinen neuen Job erfüllen zu können. Im Europaparlament stehen die Christdemokraten allerdings weitgehend allein mit ihrer Empörung. Die große Mehrheit der Abgeordneten hatte in der letzten Woche gefordert, das Vergabeverfahren für den Mittelstandsbeauftragten neu zu starten.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Und was am Ende dieser Sendung noch fehlt, das ist der Blick in die Tageszeitung von morgen. Zusammengestellt hat die Presseschau Cengiz Ünal. Sprecherin ist Katja Franke.
Kommentiert wird das Treffen von Bundeskanzler Scholz und Chinas Staatschef Xi. Die Rheinzeitung aus Koblenz konstatiert, eine Kanzlerreise nach China ist immer ein schwieriger Balanceakt zwischen der Wahrung wirtschaftlicher Interessen und der Notwendigkeit, an der einen oder anderen Stelle klare Kante zu zeigen. In Sachen Wirtschaft hat sich Scholz entschieden. Hier balanciert er nicht mehr, sondern er ist vom Drahtseil gesprungen und hat sich auf die Seite der Partnerschaft in der Wirtschaft gestellt. Erklärtes Staatsziel von Xi ist die Wiederauferstehung der chinesischen Nation, stellt die Neue Osnabrücker Zeitung fest. Dem haben sich nicht nur Recht und Freiheit des Individuums im Inneren unterzuordnen, auch die Gestaltung der außenpolitischen Beziehungen muss dem Rechnung tragen. Gleichwohl wäre es ein Fehler, zöge sich Deutschland in den Schmollwinkel zurück. Bei allem, was Scholz mit Xi bespricht, muss immer bedacht werden, ihm sitzt Putins mächtigster Verbündeter gegenüber, merkt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle-Saale an. Solange der Angriffskrieg gegen die Ukraine kein Schaden für China ist, sondern Europas Sicherheit und Wirtschaft schwächt, schaut Xi getrost zu. Jedenfalls ist schwer zu glauben, dass die Atommacht mit 1,4 Milliarden Bürgern zu schwach wäre, um Einfluss auf Putin zu nehmen. Peking ist ein glattes Parkett, schreibt die Volksstimme aus Magdeburg. Die Chinesen wollen sich für einen Frieden in der Ukraine einbringen, aber zu ihren Bedingungen. China will die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland vertiefen, verlangt aber Verzicht auf Protektionismus. Die Deutschen fordern ihrerseits bei Investitionen in China eine Gleichbehandlung mit einheimischen Unternehmen. Es herrscht viel Argwohn, wo einmal Vertrauen war. Wer weiß, ob die kommunistische Volksrepublik nicht morgen Taiwan angreift. Die Antragskommission der CDU hat in ihrem neuen Grundsatzprogramm einen umstrittenen Satz zum Islam geändert. Die CDU schafft es einfach nicht, ein entspanntes Verhältnis zu der Tatsache zu entwickeln, dass Millionen von Menschen in Deutschland Muslime sind, konstatiert die Frankfurter Rundschau. Der ursprüngliche Satz »Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland« war zu Recht kritisiert worden, weil er die Islamgläubigen pauschal unter Verdacht stellte. In der neuen Formulierung kommt der Islam wieder als scheinbare Bedrohung daher. Die Stuttgarter Zeitung notiert: »Wer Extremist ist, ist Extremist, egal mit welchem Hintergrund. Verfassungstreue Muslime werden sich auch von der neuen Formulierung nicht wertgeschätzt fühlen« und sich anderen Parteien zuwenden.
Die Presseschau am Ende dieses Journals vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Der Brand in der Börse in Kopenhagen wird auch die Kollegen in der Sendung Fazit beschäftigen. Gleich in der Radionacht, die beginnt nach den Nachrichten um Mitternacht. Bis hierher am Mikrofon war Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.